Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge von Jüdischer Geschichte kompakt, das Ihnen wieder einmal die Möglichkeiten gibt, sich mit uns der jüdischen Vergangenheit, aber auch Gegenwart anzunähern und an einzelnen Punkten genauer hinzuhören. In guter alter Tradition kommen wir auch heute wieder ganz bequem zu Ihnen nach Hause, in Ihr Wohnzimmer oder Küche, in Ihr Arbeitszimmer oder auch auf den Balkon, genau dahin, wo Sie uns in Muße zuhören können. Denn zusammen wollen wir nicht nur einen Blick auf die oft verschlungene Vergangenheit werfen, sondern auch auf das Hier und Jetzt. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg und ich freue mich ganz besonders darauf, mit Ihnen zusammen Neues über unsere Geschichte zu erfahren. Nachdem wir uns in der ersten Folge zusammen mit meiner Kollegin Sonja Dico-Rotter Hafen und Heimat zugewandt haben und den Chancen und Herausforderungen der Online-Ausstellung auf dem Schiff wie auf einer anderen Erde nachgespürt haben, ging der Blick in der zweiten Folge mit Beate Meyer unter dem Titel Steine und Erinnerung an unseren Füßen vorbei auf die Straßen dieser Stadt und zu den Grundideen der Stolpersteine sowie den Herausforderungen, denen sich auch die Stolperstein-Initiative Biografische Spurensuche in Hamburg gegenüber sieht. In unserer dritten Folge geht es zusammen mit Miriam Rürup nun um die Diskussion und das historische Erbe unserer Stadt, die Bewahrung und Nutzung des jüdischen Erbes eben hier in Hamburg. Alle drei Folgen greifen damit interessante Aspekte zur jüdischen Vergangenheit und Gegenwart auf, zumeist von Hamburg ausgehend, aber natürlich immer auch mit einem Blick über den Hamburger Tellerrand hinaus. Lehnen Sie sich also zurück, seien Sie bereit für einen kompakten Blick auf die jüdische Geschichte und Gegenwart und natürlich für das folgende interessante Gespräch über unsere Stadt, unser Land und unsere Geschichte. In unserer dritten Folge wenden wir uns unserer Stadt und seinem historischen Erbe zu. In vielen Städten kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Debatten, wie Zeugnisse jüdischen Lebens genutzt und bewahrt werden sollten. Diese Debatten verwiesen auf größere Fragen, die mit dem Umgang verbunden sind. Denn die Geschichtsforschung, die auf der Entschlüsselung und Nutzung eben gerade dieser Zeugnisse beruht, gibt nicht nur Einblicke in die Vergangenheit, sondern ist auch ein Spiegelbild der jeweiligen Gesellschaften, in der die Forschung geschrieben und getätigt werden. Neben der Frage, was damals geschah, treten gleichwohl Fragen auf, nach dem, wer schreibt eigentlich diese Geschichte, für wen und wo und warum eigentlich? Dabei sind diese Debatten über das jüdische Erbe und die Herausforderung für die Geschichtsschreibung nicht neu, aber besonders nach der Shoah und der Staatsgründung Israels erhielten sie eine besondere neue Dimension. Schon in der noch jungen Bundesrepublik der 1950er und 60er Jahre spielten diese Debatten eine wichtige Rolle, wie wir sehen werden, die interessanterweise ihre Kreise bis heute ziehen. Um genau diesen Debatten nachzugehen, bin ich froh, dass ich Miriam Rürup als Gesprächspartnerin gewinnen konnte, die als Historikerin, Mitinitiatorin von dem Podcast Jüdische Geschichte kompakt und seit 2012 Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg die Geschichtsforschung mitgestaltet. Erst einmal herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du dabei bist und mit mir heute diskutierst.
Ich freue mich sehr, Björn, dass wir heute zusammen eine dieser Folgen bestreiten werden.
Die Bewahrung des jüdischen Erbes in Deutschland bzw. Hamburgs ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik eine ganz besondere. Das nationalsozialistische Regime vernichtete nicht nur ganze jüdische Familien und Gemeinden, sondern löschte auch damit die Besitzer der Zeugnisse aus bzw. trennte zum Beispiel jüdische Migranten auch von ihrer eigenen Geschichte und ihren Quellen. Du bist ja sehr engagiert hier in der Stadt, um die Bewahrung, aber auch Entschlüsselung eben jener Quellen und Zeugnisse und stellst dich damit immer wieder den Fragen zum jüdischen Erbe. Vielleicht zum Einstieg erst einmal, was umfasst denn für dich überhaupt das jüdische Erbe und was sind zentrale Punkte hier in dieser Diskussion um das jüdische Erbe einer Stadt?
Mit der Frage hast du eigentlich jetzt schon eine Initialfrage gestellt, mit der ich jetzt eine halbe Stunde wahrscheinlich am Stück sprechen sollte. Wir sind also genau bei dem Problem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie sich mit umfangreichen und komplexen Themen beschäftigen, die möglichst kurz und prägnant zusammenzufassen. Ich werde also mal mein Bestes geben und meinen Begriff von jüdischem Erbe dir versuchen zu erläutern und zu erklären, was für mich das Besondere ist an dem Erbe, über das wir hier sprechen und wie du schon gesagt hast, was bis heute teilweise immer noch virulent ist in Konflikten und Diskussionen. Und da haben wir einmal natürlich das ganz Sichtbare, das, was noch da ist an baulichen Relikten, an steinernen Zeugen, wie es häufig auch genannt wird. Zum Beispiel gerade hier in Hamburg sehr viele ehemalige jüdische Friedhöfe und auch heute noch genutzte jüdische Friedhöfe, die als ewige Orte möglichst erhalten bleiben sollen. Angesichts der deutschen Geschichte sind nicht alle auf die gleiche Weise erhalten. Aber das ist ein so ein Punkt, wo man gewissermaßen unbewegliches und dingliches jüdisches Erbe hat. Und das andere jüdische Erbe ist das, was nicht sichtbar ist. Und damit meine ich jetzt nicht das zerstörte Dingliche. Das ist ein weiteres, der würde ich unter dingliches Erbe fassen. Also da meine ich bei zerstörtem Dinglichen sowas wie Synagogenruinen oder Reste, Plätze, an denen Synagogen früher standen. Hier in Hamburg hätten wir beispielsweise den heutigen Karlebachplatz mit seinem Bodenmahnmal von Margret Karl. Das erinnert an die ehemalige prächtige Bornplatz-Synagoge, die dort stand. Das ist für mich durchaus ein dinglicher Rest, auch wenn von der Synagoge selbst nichts mehr steht. Und dann gibt es aber eben auch das unsichtbare Erbe, das wirklich nur, sagen wir mal, für Historiker sichtbar ist, wenn sie ins Archiv gehen. Das wären die Spuren, die wir in Quellen finden. Und da ist eben das Interessante immer, dass das, was wir in Dokumenten finden, ja nur das ist, was wir auch erfragen. Also es ist sozusagen, damit genau ist man bei dem Punkt, wer stellt eigentlich die Fragen und mit welchem Interesse. Und hier in Hamburg wäre das eben ein sehr umfangreiches Gemeindearchiv. Ich glaube, dass wir da noch zukommen, was wir diskutieren werden, was Teil dieses jüdischen Erbes ist. Und ein weiterer Aspekt dieses eher Unsichtbaren ist das Erbe, was durch unsere Erinnerung weitergetragen wird. Und das ist aber nicht immer unsichtbar, das wird artikuliert, das findet sich in Diskussionen über Umgang mit jüdischer Geschichte und es findet sich zum Beispiel ganz aktuell auch in Diskussionen über Straßenbenennungen. Also wenn wir uns anschauen, wie beschreiben wir eigentlich die Stadt um uns rum, dann ist es häufig, dass man sagt, du gehst von der Hallerstraße in den Grindelhof rein oder ähnliches. Da sind wir quasi einerseits bei einer Topografie, aber andererseits auch schon mittendrin, ja, nach wem ist sowas eigentlich benannt? Und diese Dinge, die uns so selbstverständlich sind, sind insofern unsichtbar häufig, weil wir sie uns gar nicht bewusst machen. Und das ist quasi das unsichtbare jüdische Erbe. Und ein letzter Punkt vielleicht wäre noch, neben den Quellen, die ich schon erwähnt hatte, also so Akten und Dokumente, Urkunden, Zeugnisse, Listen, was auch immer, sind natürlich auch Bücher. Und das können ganz profane, vermeintlich profane Bücher wie Kochbücher sein, aus denen sich ganze Geschichten erzählen lassen.
Neben den religiösen Bauten, Mikvaort und anderen sichtbaren Zeugnissen sind es also auch unsichtbare Zeugnisse und Quellen, die wir für die Diskussion zum jüdischen Erbe und der jüdischen Geschichte im Blick behalten müssen. Dabei müssen wir gerade in der jüdischen Geschichtsschreibung natürlich oft auch nicht nur in den eigenen städtischen Grenzen suchen, sondern auch darüber hinaus unsere Augen offen halten für andere Quellen. Vielleicht kannst du uns hier nochmal einführen in die Besonderheiten der jüdischen Geschichtsschreibung und Forschung.
Ja, gerade bei der jüdischen Geschichte ist es in der Tat so, dass selbst wenn man über, sagen wir, eine kleine Synagoge oder du hast die Mikvaort erwähnt, über eine Mikwe im ländlichen Raum arbeiten würde, sagen wir in Süddeutschland, in Bayern irgendwo, selbst dann müsste man in Archive fast weltweit vermutlich reisen, weil durch die Vertreibung der Juden unter der nationalsozialistischen Herrschaft, genauso aber auch durch Emigration, ohne Vertreibung sind Quellen immer mitgewandert. Und da Migration eben einer der großen Bestandteile jüdischer Geschichte ist, finden sich auch Quellen zu einer einzigen kleinen Lokalgeschichte an anderen Orten dieser Welt. Und eine erste Adresse, die man dann immer ansteuern würde, sind die Archive der Leo Beck-Institute. Das sind Institute, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Und die von Emigranten, von deutsch-jüdischen Emigranten gegründet wurden. 1955 war das in London, New York und Jerusalem. Und eigentlich ist mit diesen drei Orten gewissermaßen auch schon markiert, wo sich deutsch-jüdische Geschichte nach 1945 an sich zuerst entfaltete. Also erstens durch die Quellen, die die Emigranten mitgenommen haben und retten konnten, zugleich aber auch, weil diejenigen, die die Geschichte betrieben, also als Historiker forschten, dort vor Ort eher tätig waren. Und das für uns heute größte Archiv gewissermaßen, was wir nutzen würden, wenn wir deutsch-jüdische Geschichte betreiben und nicht in deutschen Archiven hier vor Ort recherchieren würden, wäre das Leo Beck Archiv in New York, das inzwischen aber auch glücklicherweise digital zugänglich ist.
Gerade das LBI mit seinen umfangreichen Sammlungen von Memoiren, Bildern und ähnlichen Zeugnissen, vor allen Dingen von deutsch-jüdischen Emigranten, ist damit nicht nur ein wichtiger Ort für die jüdische Geschichtsschreibung, sondern auch ein Ort, an dem ein wichtiger Beitrag zur der Debatte um den Umgang mit jüdischem Erbe stattgefunden hat. 2008 kam es hier zu einer bemerkenswerten Diskussion über genau die zu Beginn gestellten Fragen, wer darf jüdische Geschichte wo schreiben und wie sollte man mit diesem deutsch-jüdischen Erbe umgehen? Vielleicht kannst du uns hier nochmal einführen in den Konflikt und vor allen Dingen in die Protagonisten dieser Diskussion in New York.
Ja, das ist wirklich eine Debatte, die quasi so ein Pass pro Toto hat für das, worum es im Kern bei diesen, warum überhaupt über Quellen gestritten und diskutiert wird. Ja, also wir müssen uns nochmal klar machen, es geht so im Kern, sagen wir mal, der Schatz dieses Archivs ist unter anderem die Memoiren von Emigranten in New York. Und diese Memoiren sind teilweise mit eigenen Familiennachlässen und so diesem Archiv übergeben worden. Und nun hat also 2008 Carol Strauss-Kahn, ich zitiere das mal, in der Zeit publiziert Folgendes. Also sie hätte die revolutionäre Idee, Zitat, das Herz des Instituts von New York nach Berlin verlagern, sein Archiv. Und das hat sie begründet mit folgendem Argument, die Emigranten sterben aus. Wir denken, dass es sich bei dem, was wir hier sammeln und dokumentieren, großenteils in deutscher Sprache um einen Teil deutscher Geschichte handelt. Es sollte also in Deutschland sein. In New York wird diese Geschichte immer weniger relevant. In Deutschland wird sie immer wichtiger. Dort werden diese Sachen nicht verkommen, soweit man etwas über die Zukunft sagen kann. Und das war dieser Artikel, der in einer Sonderausgabe zu Emigranten in der Zeit erschienen ist, hat eben relativ viel Widerspruch hervorgerufen. Und eine dieser widersprechenden Stimmen ist Marian Kaplan gewesen, Historikerin an der New York University und auch mit Kontakten hier, also auch familiären nach Hamburg. Und sie hat dann geschrieben an den damaligen Leo Beck Institutspräsidenten Ismar Schorsch, ich zitiere das auch nochmal, while it is true that the German Jewish refugee generation is thinning out and that the children of these refugees have blended into the American Jewish community, the conclusion does not follow that the LBI, the Leo Beck Institute, will be unable to find financial support in exactly that American Jewish community. The LBI is not only a German Jewish organization, but also a Jewish organization. It is not only a part of German history, but also a part of Jewish history. I'm confident that American Jews can and will understand its importance and support it. Finally, with regard to those thousands of refugees and survivors who donated their memoirs, letters, diaries, and other precious papers to the LBI, most did so because and confident that their documents would be safe in America. I doubt they would have done so had they known that the materials with which they escaped from Germany would eventually end up back in Germany. They entrusted a Jewish institution in the United States with their treasured documents, not a Jewish institution in Germany. Their intentions alone should make the LBI pause before sending the archives to Germany. Also hier kommt ein ganz neuer Punkt nochmal rein in die Debatte, weil darum auch gestritten wird, nicht nur um wohin jetzt mit den Dokumenten. Das ist ja letztlich eine profane Entscheidung, da könnte man sagen, ist heute in Zeitalter von Digitalisierung ja fast schon egal. Sondern es geht wirklich darum, wer sind diejenigen, die damit arbeiten würden und wer sind diejenigen, die einem Archiv auch vertrauen, indem sie ihm ihre Geschichte geben. Und da sehen wir auch nochmal, wie wichtig solche Dokumente sind, dass sie wirklich etwas den Menschen bedeuten. Und dass es selbst die Nachfahren derjenigen, die vielleicht überhaupt nicht mehr Deutsch selbst können, etwas bedeutet, dass die Dokumente und Familienpapiere ihrer Väter, Großväter und Urgroßmütter in New York liegen. Und dass man sie eben nicht leichtfertig einfach in ausgerechnet das Täterland zurücktransferieren könnte.
Die Sicherheit der Quellen und Zeugnisse, wie du sie uns gerade beschrieben hast, spielte natürlich nicht erst in den 2000er Jahren eine besondere Rolle, sondern auch bereits in den 50er, 60er Jahren, praktisch in der Zeit, in der unser Institut, das Institut für die Geschichte der deutschen Juden, gegründet wurde. Denn auch hier kam es zu spannungsreichen Diskussionen, wer darf das jüdische Erbe, die jüdischen Zeugnisse bewahren, wer darf mit ihnen arbeiten etc. Denn während die einen sich damals einem Ende des deutschen Judentums gegenüber sahen, hofften andere eher darauf, eine Möglichkeit der Wiederaufnahme des Wiederbeginns durch eben jene Quellen zu erreichen. Vielleicht kannst du uns nochmal einführen in eben diese Debatten, die in den 50er und 60er Jahren stattfanden. Also warum entbrannte gerade in dieser Zeit eine solche Debatte über das jüdische Erbe in dieser Stadt und was waren hier die historischen Hintergründe?
Das ist, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Schnitt und mache erstmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, was wollen wir denn alles später noch machen, dann ist der Podcast ja vielleicht doch anderthalb Stunden lang, den kleinen Werbeblock, das ja du, Björn, ein ganz fantastischen Artikel in der Festschrift unseres Instituts geschrieben hast, als das Institut 50 Jahre alt wurde, indem du tatsächlich in unsere Archivgruften gestiegen bist, um einmal diese Anfangszeit hervorzukramen und dir genauer anzusehen und einiges zutage gefördert hast, was wirklich zeigt, dass es sich nicht einfach nur um die Frage handelt, wie gründet man ein Institut, sondern dass es um letztlich eine Diskussion, die sich im ganzen Diskurs von Vergangenheitsbewältigung und Umgang mit der deutschen NS-Vergangenheit und Umgang mit der jüdischen Bevölkerung und Minderheit in Deutschland handelt und um die Frage, wie verhält sich diese jüdische Bevölkerung innerhalb Deutschlands zu dem neu gegründeten jüdischen Staat in Israel ab 1948? Und das ist sozusagen das Dreieck, in dem wir uns diese Situation in den 50ern vorstellen müssen. Also das eine ist, dass in den 50ern erstens die Staatsgründung Israels ganz frisch ist. Der Zweite Weltkrieg ist noch sehr frisch nur zu Ende. Und die Gründung der Bundesrepublik ist relativ neu und jung. Was genauso immer noch jung ist, ist die jüdische Gemeinde in Hamburg. Die hat sich zwar ziemlich schnell, also wenige Wochen fast nur nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Hamburg wieder gegründet, aber diejenigen Juden, die dann in Hamburg lebten in der Zeit, sind nicht unbedingt die gleichen gewesen, die vor dem Krieg in Hamburg gelebt haben. Es sind also nicht automatisch nur Rückkehrer nach Hamburg gewesen, sondern displaced persons, die einfach in Westdeutschland geblieben sind nach dem Kriegende und nach ihrer DP-Zeit zum Beispiel. Das heißt, diejenigen, die auch jüdischerseits mit diesem Erbe konfrontiert waren oder dieses Erbe hätten umarmen können, haben es nicht unbedingt in erster Linie als ihr Erbe begriffen. Und deswegen sehen wir so eine Entwicklung auch innerjüdisch. Also am Anfang hat die jüdische Gemeinde noch nicht, ich muss eigentlich noch einen Schritt zurücktreten. Israel hat direkt nach Staatsgründung das Ansinnen gehabt, zu sagen, zu einem Nationalstaat gehört nicht nur eine nationale Sprache, also das Hebräisch ist ja auch eine relativ junge Sprache damals noch gewesen, das Neuhebräisch, sondern zu einem Nationalstaat gehört auch ein nationales Archiv. Vor dem Krieg gab es bereits in Deutschland das Gesamtarchiv der deutschen Juden, was gegründet worden war und was dann 1933 versucht wurde, in Gänze nach Palästina zu retten. Es ist nicht in Gänze gelungen, es gibt aber hier und da glücklicherweise noch Überreste, die erhalten geblieben sind. Und die Idee dieses Zentralarchivs, das dann in Israel entstand, in Jerusalem, war, wir holen das Archivgut, was es noch in Deutschland gibt, nach Israel. Und ein Teil dieses Archivguts und ein ganz beträchtlicher Teil war hier in Hamburg. Nämlich in Hamburg hat tatsächlich das gesamte Gemeindearchiv von 400 Jahren jüdischer Geschichte den Weltkrieg überdauert als Depositum im Staatsarchiv. Und das ist sozusagen die Ausgangssituation. Das heißt, jetzt kommen Archivare aus Israel nach Deutschland, um hier dieses Archivgut einzusammeln. Und es gibt aber einige Städte, und dazu gehört auch Hamburg, die sagen, das ist unser Erbe, das bleibt hier. Und das ist eben dieses auch hier wieder Dreieck, aber nochmal ein anderes als das, was ich vorhin machte, nicht zwischen USA, Israel und Deutschland in dem Fall, sondern eher zwischen Israel, Deutschland, dem NS, Nachfolge Deutschland und der sich neu entwickelnden jüdischen Gemeinde in Deutschland. Und Ein Hintergedanke, der seitens der Israelis dazu führte, dass man dieses Archivgut nach Israel holen wollte, war nicht nur der Gründung eines Nationalarchivs, sondern war auch die Idee, jüdisches Leben hat in Deutschland nichts mehr verloren. An dieser blutbefleckten, blutgetränkten Erde soll jüdisches Leben und darf und kann auch eigentlich nicht wieder entstehen. Und das sahen diejenigen, die sich entschieden hatten, hier in Hamburg zu bleiben oder als Remigranten aus der Emigration zurückzukommen, die Juden und Jüdinnen eben ein wenig anders. Und das ist quasi der Ausgangspunkt des Konfliktes in den 50ern.
Die Bewahrung des jüdischen Gemeindearchivs, welches 400 Jahre jüdisches Leben in der Stadt dokumentierte, war damit einer der zentralen Punkte in der Diskussion über das jüdische Erbe in den 1950er Jahren, wie du es ja gerade nochmal umschrieben hast. Und gerade in dieser Diskussion meldeten sich verschiedenste Protagonisten zu Wort. Zum einen natürlich Vertreter der Stadt Hamburg, zum anderen aber auch die Vertreter des Staates oder des neu gegründeten Staates Israels und hier vor allen Dingen israelische Archivare, die interessanterweise in Deutschland ausgebildet worden waren und damit letztendlich Deutsche mit Deutschen in die Diskussion traten, wohin nun das jüdische Erbe gehören müsste oder dürfte. Also ist es Teil der jüdischen oder der deutschen Geschichte, also ähnliche Argumentationen und Debatten, wie wir sie im New Yorker Fall bereits gehört haben. Darüber hinaus gab es aber auch innerjüdisch Debatten darüber, wo nun das jüdische Erbe verortet werden müsste. Hans W. Herz zum Beispiel, über den wir vielleicht später nochmal reden, setzte sich zum Beispiel gerade dafür ein, dass das jüdische Erbe in Hamburg bleiben sollte. Damit sind die Konflikte ja vielfältig und komplex. Vielleicht kannst du uns hier nochmal einen gewissen differenzierten Blick auf diese Konfliktlage geben.
Ja, das ist eigentlich insofern auch nochmal ganz interessant, als dann auch die Frage kommt von, oder das Thema aufkommt von, wer eignet sich eigentlich jüdische Geschichte hier an? Das ist jedenfalls, du hattest vorhin schon erwähnt, wir kommen vielleicht nochmal auf Hans Herz. Das wäre so einer dieser Punkte. Also was Hamburg gemacht hat, indem Hamburg, und jetzt meinte ich das nicht jüdische Hamburg, indem es gesagt hat, das sei unser hanseatisches jüdisches Erbe, ist unter anderem, sich diese jüdische Geschichte anzueignen und sich in der Nachkriegserzählung als Retter und Retterinnen des jüdischen Gemeindearchivs darzustellen. Um das plastischer zu machen, diese vermeintliche Rettung des jüdischen Gemeindearchivs bedeutete, dass aus dem Gemeindehaus in der Roten Baumchaussee, also in dem jüdischen Viertel in Hamburg der 20er Jahre, also seit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert wurde es zu dem jüdischen Viertel, dass die Gemeindeakten von dort, und wir sprechen von mehreren Kilometern, die etwa 400 Jahre jüdische Geschichte Hamburgs erzählen. Also das erste Dokument ist sogar noch von Ende des 16. Jahrhunderts, die meisten aber dann 17. Jahrhundert folgende, von zahlreichen Gemeinden, also nicht nur von einer Gemeinde. Das heißt, wir haben wirklich 400 Jahre jüdische Geschichte, die muss man auch erstmal physisch transferieren. Dann hatte das Staatsarchiv 38, als es die Quellen transferiert hat, nicht unbedingt nur, und 38 sowieso schon gar nicht, rettende Gedanken im Hinterkopf, aber das war ganz schnell die Legende, die hinterher aufgebaut wurde, sondern es ging auch darum, man möchte Zugriff auf die jüdischen Akten haben. Zum Beispiel, um rauszufinden, wo ist jüdisches Eigentum, wo sind Juden, wo sind vielleicht in dritter Generation Juden, die man irgendwie nachspüren möchte. Das war also durchaus auch im Sinne der NS-Verfolgungslogik, dass man dieses Archiv vermeintlich rettete. Insofern hat das so einen gewissen Beigeschmack, wenn nach 45 dann die Hamburger sagen, das ist unser Erbe, die nicht-jüdischen Hamburger. Die jüdischen Hamburger wiederum sind aber dann doch wieder so sehr Hanseaten, dass sie, also Erik Warburg war einer der großen Fürsprecher zum Verbleib des Archives hier in Hamburg. Max Plaut war auch ein weiterer dieser großen Fürsprecher, der vor dem Krieg im Gemeindevorstand war. Also das waren Hanseaten und die haben das jüdische Erbe eben als Teil des hanseatischen Erbes gesehen und auch als ein Grundstein für das Leben, was sie wieder aufbauen wollten nach 45. Also insofern ist die Argumentation eigentlich der zionistischen Archivare ähnlich wie der Hamburger, nämlich dass man das Archiv als eigenes Gedächtnis braucht und als Begründung fürs Leben.
In diesen gleichen Argumentationslinien, die zugrunde liegen, dass das Archiv eben fürs eigene Gedächtnis und für das Leben wichtig sei, darin beruht wahrscheinlich auch, dass beide Seiten sich schlussendlich dafür bereit erklärten, eine salomonische Lösung zu akzeptieren. Vielleicht kannst du uns hier nochmal genauere Details benennen, da sie natürlich auch aufzeigen, wie eine Diskussion um das jüdische Erbe gelöst werden kann und was bestimmte Ansätze damals waren.
Das war eine Lösung, die ganz auf der Höhe der Zeit war. Nämlich die Lösung war, dass man sich entschieden hat, die Technik des Mikrofilms einzusetzen und das Archiv zwei zu teilen, also nicht zu gleichen Teilen. Ich bin noch dabei zu eruieren, quasi was genau, also ob es Diskussionen über die Logik der Teilung des Archivs gab, also welche Bestände bleiben in Hamburg und welche gehen nach Jerusalem. Aber dass man sich also entschieden hat zu sagen, wir behalten einen Teil hier in Hamburg im Original und wir geben einen Teil nach Israel im Original und der jeweils fehlende Teil wird durch die eben topmoderne Technik des Mikrofilms ersetzt. Das war übrigens eine Technik, die israelischen Archivare an vielen Orten genutzt haben und Bernhard Brilling war einer von denen, die namentlich da vielleicht genannt werden sollten, weil er unterwegs war in verschiedenen Städten auch und versucht hat, eben Werbung zu machen, auch für die Gründung eines zentralen Archivs in Deutschland ausgerechnet, eines jüdischen Zentralarchivs in Deutschland. Und er war ein sehr großer, also ein begeisterter Mikrofilmer. Er fand quasi, das ist die Technik, mit der man die Archive retten und dann eben auch transferieren kann. Und das hat natürlich eine gewisse Ironie, weil es eine ähnliche Begeisterung ist, wie ich sie heute dafür habe, dass es uns jetzt gelungen ist zu sagen, wir führen die Archive digital wieder zusammen. Also dass die Stadt Hamburg sich verpflichtet hat, ihren Bestandteil zu digitalisieren und die Jerusalem in den Central Archives of the History of the Jewish People ebenfalls ihren Hamburg-Teil digitalisieren und wir dann hoffentlich bald beide Archive zusammen im Internet besuchen können, egal wo man sich gerade befindet.
Von einer solchen digitalen Lösung konnte natürlich Heinz Moschel-Graupe, der erste Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in den 50er Jahren, nur träumen. Er fühlte sich eher dem Auftrag verpflichtet, die Quellen des jüdischen Lebens, also das jüdische Erbe der Stadt, zu sichern und zu bearbeiten und, wie es damals in seinem Auftrag hieß, das Zitat böswillige entstellte Bild der Juden zu korrigieren, Ende des Zitats. Sein Auftrag oder seine Mission galt damit, den Beitrag und die Bereicherung jüdischen Lebens in der Stadt sichtbar zu machen und diesen zu würdigen und letztendlich, wie es damals auch hieß, die physische Vernichtung, nicht die intellektuelle Vernichtung folgen zu lassen. Wenn wir von diesem Beispiel aus den 50er Jahren vielleicht nun einmal den Bogen schlagen zum Hier und Jetzt, ist es natürlich interessant zu vergleichen, was in diesen 50 oder über 50 Jahren geschehen ist, wie der Umgang um das jüdische Erbe sich verändert hat, vielleicht welche Ängste geblieben sind oder auch welche wir gemeistert haben und wer sich letztendlich gestern wie heute dem jüdischen Erbe annähert. Vielleicht kannst du uns hier nochmal ein paar mehr Details über das Hier und Jetzt und die Diskussion zum jüdischen Erbe näher bringen.
Was wir sehen in den 50er Jahren, also in der frühen Zeit, mit der wir jetzt quasi versuchen, die Jetztzeit zu vergleichen in möglichst kurzer Form, ist, dass sie noch wesentlich unmittelbarer mit der Vorgeschichte, mit der gerade abgelaufenen Vorgeschichte des Nationalsozialismus konfrontiert war. Und dass deswegen auch die Frage, wer betreibt diese Geschichte, ist es ein Jude oder ein Nicht-Jude beispielsweise, nochmal eine ganz andere Virulenz als heute hat. Und deswegen finde ich diese Diskussion um wer Direktor eines solchen Instituts zum Beispiel wird, das war für unser Institut hier in Hamburg ja nicht unumstritten, muss man immer vor diesem Hintergrund sehen, also wo es auch darum ging, muss es ein Jude sein oder nicht. Und das ist eine Diskussion, die ja teilweise heute immer noch geführt wird, wenn wir beispielsweise uns den Konflikt ums Jüdische Museum Berlin von vor anderthalb, zwei Jahren ansehen, wo plötzlich auch Stimmen laut wurden, die sagten, der Direktor oder Direktorin muss jüdisch sein. Die finde ich aus der heutigen Perspektive nicht mehr so nachvollziehbar, weil wir heute wirklich eine andere Situation haben. Und Menschen wie Graupe oder Leschnitzer oder andere, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier deutsch-jüdische Geschichte betrieben haben, haben ja eine ganz neue Generation an Historikern ausgebildet und Historikerinnen, die als Nichtjuden ganz wunderbare deutsch-jüdische Geschichtsforschung betrieben haben. Also Monika Richards, die dieses Institut auch mal geleitet hat, wäre hier zu nennen. Arno Herzig, der hier an der Uni Hamburg lange Professor war, wäre hier zu nennen und viele andere mehr. Das heißt, wir haben heute aus meiner Sicht nicht mehr notwendigerweise diese Diskussion oder müssten sie eigentlich nicht mehr führen, ob man jüdisch oder nicht jüdisch ist, wenn man sich mit jüdischer Geschichte befasst. Gleichwohl haben wir bei der Zielgruppe natürlich eine große Veränderung. Also die Zielgruppe ist heute immer noch, die man so vor seinen Augen sieht, wenn man schreibt oder Veranstaltungen macht, würde ich denken, ist einerseits immer noch das nicht-jüdische Publikum, weil es auch zahlenmäßig natürlich das Größere ist. Und zugleich hat sich aber auch jüdischerseits natürlich die Zuhörerschaft enorm verändert. Wir haben heute sowohl junge Israelis, die nach Deutschland kommen und sich teilweise als Enkel von früheren Deutschen wieder einbürgern lassen hier und die gewissermaßen eine neue Generation deutscher Juden darstellen. Und wir haben diejenigen, die ab den 90ern als sogenannte Kontingentflüchtlinge herkamen und die auch ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Erbe mitbringen. Also das sind Dinge, die sich aus meiner Sicht ändern und natürlich oder geändert haben, die Geschichte vielseitiger machen, vielleicht auch noch mal ein bisschen internationaler, auch von dem Begriff des Jüdischseins her. Also Marian Kaplan hatte ja zum Beispiel in dem Zitat ganz stark dieses, es ist ein jüdisches Institut und nicht unbedingt ein deutsch-jüdisches. Ich denke, das ist auch ein Schritt, den wir wahrscheinlich sehen werden in der Geschichtsschreibung. Und genau, als letztes könnte man noch sagen, dass auch in der Wissenschaft man jetzt nicht mehr so stark diese Trennung beobachten kann in der Zeitgeschichte zwischen der vermeintlich objektiven deutschen Zeitgeschichtsforschung und der vermeintlich von Opfern und deswegen betroffenheitsgeprägten jüdischen Zeitgeschichte. Also diese Trennlinie ist glücklicherweise aufgehoben.
Das jüdische Erbe, dessen Sicherung und Bearbeitung, wie wir gerade gehört haben, ist somit auch heute noch ein komplexes Feld. Und vielleicht macht gerade diese Komplexität es ja gerade so spannend. Denn, wie wir zu Beginn des Podcasts ja gesehen haben, fordert es uns immer wieder dazu heraus, uns zu überlegen, was denn unsere Geschichte überhaupt ist, welche Rolle einzelne historische Protagonisten darin haben und wofür Geschichte alles dienen kann. Am Ende einer jeden Folge kommt natürlich auch heute wieder meine obligatorische Frage an dich, Miriam, welchen Ort in der Stadt du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest, um die jüdische Geschichtsschreibung bzw. das jüdische Erbe der Stadt neu zu entdecken. Vielleicht hast du ja einen tollen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst.
Da würde ich jetzt natürlich gerne meinen Lieblingsort in Hamburg allen Hörerinnen und Hörern vermitteln. Es ist der Tempel in der Pohlstraße. Diesen Ort würde ich deswegen empfehlen, nicht nur, weil ich selbst mich in seinen Zauber oder in seine Aura verliebt habe, sondern weil er eben auch die Vielschichtigkeit von Geschichte zeigt. Und es ist der erste Tempel einer reformorientierten oder liberalen jüdischen Gemeinde tatsächlich gewesen. Es gab vorher, also es ist in einer Zeit entstanden, dieser Verein, an zahlreichen Orten in Deutschland unterschiedliche Reformbemühungen starteten. Aber in Hamburg gab es dann tatsächlich die erste Institutionalisierung. Und dieser Tempelbau ist heute noch erkennbar, obwohl er durch einen Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde. Aber wenn man quasi der Beschilderung zu Autostern folgt, wird man sich relativ schnell in dem Innenhof innerhalb dieses ehemaligen Tempels befinden und kann sich vorstellen, wie groß dieses Gebäude war. Und ich finde ihn deswegen auch so besonders, weil er nochmal eine andere Geschichte erzählt, nämlich eher eine unsichtbare Geschichte, weil er einerseits zwar ein Erinnerungs- und Geschichtsort ist, aber er ist andererseits ein Ort, der uns eine positive Hamburg-Geschichte erzählen kann. Es ist ein Ort, der von Aufbruch erzählt, von Reform des Judentums, von einer Ausdifferenzierung und Diversifizierung des Judentums. Und deswegen ist das einer dieser schönen Orte, die anregen zum Weiterlesen und Weiterdenken und sich mit jüdischer Geschichte mal ganz anders zu befassen Und als letzter Punkt, es ist der letzte tatsächlich Ort, der in der Altstadt und Neustadt noch steht, der irgendwas mit jüdischer Geschichte zu tun hat, obwohl 300 Jahre jüdischer Geschichte in Hamburg dort stattgefunden haben.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der dritten Folge von Jüdischer Geschichte kompakt. Das jüdische Erbe unserer Stadt steht, wie Sie gehört haben, nicht nur im digitalen Raum für Sie bereit, sondern kann natürlich auch mit den Tipps von Miriam Rürup in der Stadt selbst entdeckt und entschlüsselt werden. Vielen Dank erstmal, Miriam, dass du mit uns so einiges entschlüsselt hast und uns eingeführt hast in die Diskussion und Herausforderungen der jüdischen Geschichtsschreibung und der Diskussion zu dem jüdischen Erbe in der Stadt. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank dir, Björn.
Und wenn Sie Lust haben, schalten Sie doch am 4. Dezember wieder ein zu unserer Jahresabschlussfolge von Jüdische Geschichte kompakt, wenn wir Sie in unserem Weinucker-Spezial auf eine eher literarische Weise in die besinnliche Zeit einstimmen wollen. Bleiben Sie gesund und interessiert, schalten Sie am 4. Dezember wieder ein. Ich freue mich auf Sie.